Diese Predigt trägt den Titel Ich erinnere euch an das Evangelium. Dieses Wort steht im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 am Beginn. Aber wenn ich mit dem Psalm 92 beginnen, das steht und das soll uns Anfang und Ende dieser Stunde werden. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Ja, wir stehen als Menschen der Größe und der Tiefe eines solchen Wortes ja recht armselig gegenüber, im wahrsten Sinne des Wortes armselig. Unser Verstand reicht nicht hin, weder Kopf noch Herz kann auch nur das Einfachste davon ausloten, Gottes Tun nachzuvollziehen oder gar seine Gedanken. Dazu sind wir nicht in der Lage. Zum Beispiel, was die Schöpfung betrifft, nehmen wir nur ein Insektenauge her. Bis zu 30.000 Einzelaugen hat eine Libelle in jedem ihrer Facettenaugen. Und da kommen gewaltige Datenmengen zusammen in den einzelnen Nervenleitungen. Die müssen ja permanent in ihr kleines Gehirn übertragen werden und deshalb werden sie auch schon auf dem Weg dorthin blitzschnell verarbeitet, die Signale. 5-mal so schnell sieht die Libelle damit wie ein Mensch. Ist großartig, nicht wahr? Und hier in Frankenburg, da gibt es ja diesen schönen botanischen Garten, dieses Arboretum. Und betrachtet man dort die verschiedenen Baumarten, betastet man die Beschaffenheit der unterschiedlichen Rinden und Stämme. Und interessieren wir uns für die Biegefestigkeit der Bäume und für die Wurzeltiefe, für die so verschieden gestalteten Samen und Blätter, wie sie reagieren auf die Umwelteinflüsse. Das ist auch ein ganz großes Werk Gottes. Oder denken wir an die Beschaffenheit verschiedener Gase, Flüssigkeiten und Stoffe oder Strahlungen, soweit sie uns überhaupt bekannt sind. Ja, nur einen oberflächlichen Bruchteil erkennen wir von der großen Schöpfung und schon dieses Minimum erfreut uns, wenn Gott uns ein wenig den Vorhang auftut und uns einen Blick tun lässt in die Tiefe seiner Gedanken und die Größe seiner Werke. Aber für ein tieferes Erkennen von Gottes Werken und Gedanken reicht es nicht. Und daran sind mehrere Faktoren beteiligt. Zum einen, wir sind natürlich mit Gott nicht auf Augenhöhe. Wir sind von unten her. Und zum anderen ist unser Aufnahmevermögen nicht nur zu beschränkt, sondern auch zu fehlerhaft. Es ist zu abhängig von unserer irdischen Lebensweise. Es hängt ab von unseren Umständen, von unseren seelischen Zuständen. Wir sind Behinderte im Aufnehmen und im Verstehen von Gottes Reden und Tun, vor allem was seine Wahrhaftigkeit angeht und ihre so wesentliche Bedeutung für uns. Gott hat seit jeher viel Mühe mit uns, das sagt er auch in Jesaja, und kommt doch so freundlich auf uns zu. Mit über 700 Namen stellt er sich uns vor in seinem Wort, damit wir seine Zuneigung zu uns wenigstens einigermaßen wahrnehmen können und seinen Heilswillen erkennen. Er ist sehr bemüht, uns zu begegnen, nicht nur durch die Namen, auch seine Eigenschaften. Ja, sein tiefes Mitgefühl zeigt er an vielen Stellen seines Wortes. Er sagt zum Beispiel, dass seine liebevolle Zuneigung besser ist für uns als Leben, so im Psalm 63,4. Und sein Wort sagt uns, dass der Herr sehr mitfühlend ist und ein Erbarmer ist. Dieses Wort mitfühlend, das setzt sich im Grundtext zusammen aus viel Eingeweihte, so steht es in Jakobus 5,11. Er ruft uns. Christus fordert uns permanent auf, zu ihm zu kommen. Er wird niemand hinausstoßen, der zu ihm kommt. Aber können wir das alles gebührend nachvollziehen? Gott ist dabei aber keineswegs weichlich, so wie der religiöse Mensch in sich ausmalt. Der ist kein Gott, der zu allem nickt, was uns einer denkt und sagt und tut. Ganz im Gegenteil. Gott hat auch keine Freude mit dem Humanismus und der Moral des sündigen Menschen. Denn der Mensch, der ohne Gott auskommen will, der kann Gott nicht gefallen. Ihm, der die Wahrheit selber ist, dem dreimal heiligen Gott, der in einem Licht wohnt, wo niemand hinkommt, dem könnte sich auch niemand nahen, der nicht so heilig ist wie er. Voller Gerechtigkeit und Wahrheit und Licht. Und das schließt uns alle aus. Der Mensch fragt auch nicht nach Gott von sich aus. Er versteht Gott nicht von sich aus. Er akzeptiert von sich aus nichts, was Gott ihm geben will. Er hat kein Organ dafür. Es steht in 1. Korinther im Kapitel 2, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Aber dem Menschen fehlt wegen seiner Sünde die Herrlichkeit, die er vor Gott haben sollte. Und die hat er auch nicht, wenn er regelmäßig eine christliche Versammlung besucht oder betet oder predigt, wenn er dabei nicht den Willen Gottes tut. 110 Mal steht das Wort Evangelium im Neuen Testament, in der Schlachterübersetzung. Aber wir haben so lange keine Ahnung von dieser Frohbotschaft Gottes zu unserer Errettung, bis wir selber Gott gehorsam werden, ihn zu uns reden lassen und er an uns wirkt. Und dabei wird es aber dann zwangsläufig vorerst auch recht unangenehm zu unserem Heil. Unser größtes Hindernis ist ja nicht einmal unser Unverständnis, unsere Beschränktheit. Das alles sind ja nur Folgeerscheinungen. Nein, der wahre Grund ist, wir verfehlen das Ziel, nämlich Gott, weil wir in der Sünde leben und die Sünde lieben. Und die verhindert automatisch den Kontakt und das Suchen Gottes von uns. Es hätte aber auch jede Begegnung eines Sünders mit Gott, jedes Bemühen von uns aus, so wie wir sind, sie hätte für uns schreckliche Folgen, weil ja dann Gottes Heiligkeit auf unsere Sünde treffen würde. Und doch sagt er, suchet mich, so werdet ihr leben. So in Amos 5,4. Ja, wie nun? Dürfen wir jetzt kommen oder nicht? An einer anderen Stelle heißt es, dass wir unsere Rettung verwirklichen sollen mit Furcht und Zittern. Und zwar im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 12. Ja, dieses Wort ist nicht sehr beliebt bei den Menschen, man hört es nur mehr ganz selten. Gott selber lässt uns aber nicht im Unklaren, mit wem er Gemeinschaft haben will. Er sagt in Jesaja 57, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Der allein Weise, der heilige Gott, der das Leben selber ist und der allein das Leben gibt, nämlich das ewige Leben, der, wie wir soeben gehört haben, ewig wohnt, der hat trotz besserem Wissen über uns von Anfang der Schöpfung an entschieden, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und was mit dieser Absicht des dreieinigen Gottes gemeint ist, was ihn das gekostet hat und noch kostet, das wollen wir jetzt in der Folge betrachten, in dem Maß, wie es uns möglich ist. Und das Wichtigste zuerst, Gott zieht uns zu seinem Sohn. Er zieht immer zu seinem Sohn. Im ersten Vers des Briefs an die Römer stellt sich Paulus vor als Knecht Jesu Christi, als berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und als solcher schreibt er an die Gemeinde in Korinth, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Vergeblich, da steht im ganzen Neuen Testament, grundlos, ohne Erfolg, die King James Version sagt, in vain, das heißt umsonst, nutzlos. Ich erinnere euch an das Evangelium. Ja, was bedeutet das, ich erinnere euch an das Evangelium? Wäre uns denn das wirklich kein Begriff, die frohe Botschaft von der Rettung vom Heil? Die meinen wir doch zu kennen. Wir wissen doch, was damit gemeint ist, oder? Ist nicht das Evangelium das Allgemeingut der gläubigen Christenheit? Und doch sagt Gott der Menschheit schon seit den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts, ich erinnere euch an das Evangelium. Ja, was mag der Grund dafür sein? Der Grund ist leider recht einfach zu verstehen. Erinnern wir uns noch einmal an das Wort am Beginn, Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Aber das Evangelium ist größer, ist tiefer, ist wertvoller, als wir zu denken imstande sind. Das Evangelium ist der weise, der geniale Ratschluss Gottes zur Rettung des Menschen. Er sagt in Jesaja 55 das bekannte Wort, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das, obwohl das Grundprinzip des Evangeliums kinderleicht zu verstehen ist. Das Evangelium von Sohn Gottes vereint die Heiligkeit, die Gerechtigkeit und die Wahrheit Gottes mit einem Menschen, so wie Gott ihn haben will, so wie Gott ihm begegnen kann und wie er mit ihm Gemeinschaft haben kann. Aber jeder, der in irgendeiner Form Gott widersteht, der ihm bewusst oder unbewusst feindlich gesinnt ist, wird immer mit allen Mitteln gegen das Evangelium ankämpfen, wird stets versuchen, den herrlichen Ratschluss Gottes zu verdrehen und zu verzerren. In erster Linie ist das natürlich der Widersacher, der Satan, mit seinem Gefolge, der alles daran setzt, dass das Evangelium nicht zur Auswirkung kommt bei den verlorenen Menschen. Und da wirkt er nicht nur im okkulten und im esoterischen Bereich, sondern praktisch mit allen Mitteln, ob gedruckt, ob visuell, ob digital oder akustisch. In Konfrontation zum Evangelium steht aber auch jegliche Philosophie des Menschen. Alles, was den Menschen aufbaut, was ihn groß macht, mit Lehren und mit Methoden, das ganze humanistische, sozialistische, das ganze gutmenschliche Gedankengut, vor allem aber jede Religion widersteht Gottes Evangelium. Und dazu gehört auch die christliche Religion. Sie alle kämpfen gegen Gottes weisen Ratschluss an. Aber wie einfach ist dagegen der Eingang ins Reich Gottes? Christus ist die Tür, die enge Pforte. Und genauso einfach und klar ist das Endziel des Evangeliums, Christus selbst. Aber wie einfach ist die Lösung Gottes für das neue, das ewige Leben, das er uns geben will? Ein Kind kann es verstehen. Gottes Ratschluss, sein Evangelium für uns besteht in einer Person, Christus. Und dennoch, wie viele Jahre braucht Gott bei einem schon bekehrten Christen, bis dieser endlich wegkommt von seiner komplizierten Religiosität, hin zur genialen Herrlichkeit und Einfachheit des Evangeliums? Ich erinnere euch an das Evangelium. Dieser Satz erklingt nicht grundlos seit fast 2000 Jahren. Denn stets hat die Welt und die Unterwelt versucht, die einfache Klarheit vom Evangelium Gottes zuzuschütten. Mit Religiosität, mit Gutsein, mit Gutes tun, mit eigenem Bemühen. Alle eigenen Überlegungen, alle menschlich-freundschaftlichen Ratschläge, die ganzen positiven Gedanken, das Lobgehudel und die Ehrbezeugungen für eine falsche und unnötige geistliche Obrigkeit, alle Methoden und Rituale und religiösen Ansichten und Gepflogenheiten, das alles ist dem Evangelium absolut zuwider. Es sind falsche Wege, es sind Neben- und Irrwege. Ja, selbst deinem eigenen Gewissen kannst du da nicht trauen. Gott sagt uns, ich erinnere euch an das Evangelium, denn es ist das Evangelium Gottes. Es ist die frohe Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus, der alles in allen erfüllt. Denn nur in Christus, nur in ihm besteht das ganze Evangelium, von Anfang an und bis heute und bis in alle Ewigkeit. Eine glasklare Botschaft. Nicht in Lehrsätzen, nicht in Verordnungen, nicht in Ritualen, nur in ihm. Christus ist der Anfang des Evangeliums. Christus ist das Wesen des Evangeliums und das Ziel. Er ist der Erste und er ist der Letzte im Reich Gottes, in alle Ewigkeit. Alles, was ich habe und meine und tue und lehre außerhalb des Christus, das ist deshalb nicht das Evangelium Gottes und zieht immer schwere Folgen nach sich. Und der Heilige Geist ermahnt uns eben da, ich erinnere euch an das Evangelium. Ja, warum? Weil der sündhafte Mensch, und das gilt auch für viele Errettete in Christus, immer wieder versucht wird, das Evangelium umzuinterpretieren und zu verdrehen. Typisch ist dafür der bekannte Satz in vielen Gemeinschaften, man muss aber auch, ja gar nichts muss man, nur Christus muss man haben, nur in Christus sein und bleiben, und wer nicht weiß, wie das geht, der komme zu ihm und bitte ihn um Verständnis, er frage nicht einen Menschen. Lies auch dazu kein von Menschen geschriebenes Buch. Gott sagt, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wir haben es deutlich gehört, Gott wirft nicht vor. Er gibt ohne Vorwurf Weisheit und Wegweisung aufs Evangelium hin. Eine Evangelisation, bei der Menschen nicht im Sinne von Gottes Evangelium vorgehen, die ist sinnwidrig. Sie bewirkt das Gegenteil. Sie wird zu einer geistlichen Abtreibung. Und genau das ist die Tragik. In Kirchen und Gemeinden, in vielen Büchern und Predigten und Bibelstunden wird das nicht erst heute, sondern schon ab dem 2. Jahrhundert ein Evangelium gelehrt, das längst nicht mehr das Evangelium Gottes von seinem Sohn ist, sondern eine religiös-humane, eine psychologische Methode, mit der man den Gläubigen mit Hilfe eines moralischen Christentums christliche Grundsätze vermittelt. Die helfen aber nicht. Nur Christus errettet uns vor dem Zorn Gottes. Damit schlägt man nämlich das Opfer des Gottessohnes aus und damit das neue, das ewige Leben Christi in uns. Und damit bevölkert man somit nicht den Himmel, sondern die Hölle. Denn was bin ich denn gebessert, wenn ich bleibe in meinem bösen, sündigen alten Ich und werde nicht von Grund auf von Gott erneuert für die Ewigkeit? Nichts, nur ein größerer Heuchler bin ich, als solch ein Christ dann geworden, nicht wahr? Nur wenn ich wirklich an Christus glaube, das heißt, wenn ich glaube, dass er für mich gestorben ist und dass ich mit ihm gestorben bin und dass er jetzt mein Leben ist, und ich jetzt von ihm völlig abhängig bin, dann bin ich gerettet. In Christus gilt nur eine neue Schöpfung vor Gott. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Schau, es ist alles neu geworden. So steht es im 2. Korinther 5 und Galater 6. Allerdings zeigt Gott mir dann auch auf, wie schlecht ich selber seit jeher bin. Das hätte ich außerhalb Christi, außerhalb des Reiches Gottes, so nie erfahren. Aber das ist die Realität vor Gott. Alles, was den Menschen groß macht, das ist nicht von Gott. Aber alles, was den Menschen klein und zunichte macht, aber Christus groß macht, das ist von Gott. Christus wird mir dann immer größer, immer klarer, immer herrlicher, immer hilfreicher, während ich gleichzeitig immer mehr meine eigene Nichtigkeit erkenne. Das ist das Reich Gottes in den Seinen, sein Herrschaftsbereich, sein Leben in uns. Alles, was ich jetzt haben darf, an Liebe, an Freude, an Friede und Langmut und Freundlichkeit, an Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung, das ist alles nicht in mir und kommt nicht von mir. Das alles habe ich nur in Christus, so wie jedes andere Gotteskind. Und nur seine tätige Hilfe, die Bibel nennt sie Gnade, macht seine Eigenschaften wirksam, auch in mir. Das Evangelium, die frohe Botschaft ist, dass im Sohn Gottes und nur in ihm alles neu geworden ist und wir alles haben in ihm. Es ist Christus, der den Glauben hat. Es ist Christus, der die Demut hat. Es ist Christus, der unten durchgeht, wo nötig. Es ist Christus, auf den sich alle Verheißungen Gottes beziehen im Wort Gottes. Und in all den Jahren meines Lebens habe ich mehr und mehr erkennen müssen, dass ich ein weitaus größerer Sünder bin, ein weitaus schlechterer Mensch, als ich je gedacht hätte. Das war schon die ganze Zeit Gottes Meinung über mich. Und das verurteilt mich. Und ich bin deshalb froh, mitgestorben sein zu dürfen im Glauben. In all den Jahren habe ich immer mehr einsehen dürfen, dass alles Gute nur in Christus ist und in ihm bleibt, sodass die Herrlichkeit des Evangeliums darin besteht, dass Gott uns in Christus hineintauft und in Christus angenommen hat als Glieder seines Leibes. Das ist der geniale Gedanke Gottes im Evangelium. Und das ist der neue Mensch, Christus, er das Haupt und wir die Glieder seines Leibes. Und das ist die Lösung, denn nur so kann der Mensch Gott begegnen und vor ihm bestehen. Und das ist die frohe Botschaft Gottes vom Sohn. Wir in ihm, er in uns. So nimmt Gott uns an. Ich muss nicht mehr zusammenleben mit dem alten, bösen Menschen in mir. Und ich muss nicht eines Tages sterben in den Klauen dieses Ungeheuers in meiner Seele. Ich gehöre jetzt Christus, neu gemacht, frei gemacht, in Christus. Die Sünde, ohne den Sohn Gottes weiterzumachen, diese schlimmste aller Ursachen für alles Böse in mir und von mir, die hat Gott umgewandelt in den herrlichsten Segen, wie er uns vorhergesagt wurde. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, so steht es in Jesaja 9. In jedem, der wirklich an ihn glaubt und sich birgt in ihm, in jedem solchen ruht die Herrschaft jetzt auf Christi Schulter. Und das ist das Reich, das wir miterben dürfen in ihm. Wir verstehen, warum Gott sagt zu uns, ich erinnere euch an das Evangelium. Es ist euch sicher aber schon aufgefallen, wie oft diese herrlichste aller Frohbotschaften abgeschwächt wird, wie der Sohn Gottes beiseite gesetzt wird mit ach so frommem Gerede. Ich bin ja jetzt Christ, sagt man, ich tue deshalb dies und jenes nicht mehr, ich habe mich verändert. Ja, wir hören es deutlich heraus, ich. Gott aber weiß, dass ohne Christus und seine Kraft keine Veränderung stattfindet im Menschen. Er kennt die Lüge und die Falschheit derer, deren Ich sich gebessert haben will. Er sagt, wenn ihr Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. So steht es in Jakobus 3. Ohne Christus können wir Gott nicht gefallen. Und Gott hat uns nur in Christus das Recht gegeben, seine Kinder, ja sogar Söhne zu sein. Die notwendigen Veränderungen in uns, die führt er mit seinem Wesen und zwar in seiner Kraft herbei. Und alle, die in Christus sind, die müssen innerlich neu geschaffen worden sein. Und sie alle werden ihm auch dienen, auf eine ganz neue, auf Gottes Weise. Wie in Epheser 2,10 steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und deshalb sagt das Wort, die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und jede andere Lehre, die das nicht so bringt, wo nicht der Christus das Ein und Alles ist, nicht der Mittelpunkt, nicht das Leben, nicht das Wollen und das Vollbringen, nicht das Licht und die Wahrheit ist und kein Dienst und Leben vor Gott ist, die ist dem Evangelium Gottes vom Sohn entgegengesetzt. Die führt nämlich dann zur menschlichen Höhe und Größe und schließlich zum großen Fall. Und Gott sagt deshalb, ich erinnere euch an das Evangelium. Ja, wer soll denn erinnert werden an das Evangelium? Ja, zum einen der Mensch, der Gottes Evangelium nicht verstanden hat und der meint, dass er es nicht wirklich braucht, weil er überzeugt ist von seiner eigenen Güte, von seinem Gutmenschen-Christentum. Denn das ist die Sünde, das ist die Ursache, deretwegen ein Mensch verloren geht. Ein solcher Mensch braucht Christus ja nicht, der verwirft Gottes Sohn und damit Gottes herrlichen Rettungsplan, das Evangelium. Und zum anderen soll erinnert werden der fromme Mensch, der zwar mitsingt und mitredet und fromm herausplappert, bei dem aber der Herr nicht im Herzen wohnt, weil er nicht zerschlagenen und gedemütigen Geistes ist, weil er gut mit sich selber zu Rande kommt, wie er meint, weil er Christus zwar Herr nennt, ihn aber nicht wirklich braucht, obwohl er das Evangelium eigentlich kapiert hätte. Auch der nur christlich Übertünchte geht verloren, wenn er Christus nicht als das Leben in sich trägt. Und eines ist für alle klar, der größte Feind des Glaubens ist der Wohlstand, in jeder Hinsicht. Ein solcher Mensch hat dann zwar einen Herrgottswinkel, einen Gott zum Auf- und Abdrehen, je nachdem, ob Werktag oder Sonntag ist, freier Tag oder Versammlung, und deren sitzen leider viele in den Versammlungen. Ja, sie sind nett zueinander. Sie fallen nicht auf, nach außen hin. Sie sind auf ihre Art bessere Menschen geworden, ganz nach den Regeln ihrer Gemeinschaft. Aber Gott sind sie ein Gräuel, wenn sie seinen Sohn verwerfen im Leben und zwar in der Praxis. Dem einen ist unser Gotteswort eine Einladung, dem anderen ist es eine Warnung geworden. Ich erinnere euch an das Evangelium. Ja, an das Evangelium Gottes erinnere ich euch heute hier erinnern. Nicht an das Evangelium vom netten Menschen. Nicht an das Evangelium vom Herrschen über die anderen. Das ist dann die übliche Folge des falschen Evangeliums. Nicht an das Evangelium derer, die den Namen haben, dass sie leben und sind doch tot. Nicht an das Evangelium derer, die die erste Liebe verlassen haben. Christus. Und nicht an das Evangelium der Mitläufer, der Beisitzer, der Angeber, der Wohlstands- und Wohlfühlchristen, der Traditionsgebundenen und der Religiösen. Wehe euch, sagt Christus, auch zu den Schriftgelehrten unserer Tage, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr geht selbst nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Und dazu gehören die Herr-Herr-Sager, die sich wohl Christen nennen und andere zu sich dazu fischen, weil sie meinen, Gott würde den Menschen, Gott würde sie brauchen. Na, solche haben einen anderen Herrn dazugenommen zu ihrem althergebrachten Sünderleben, zu ihrem alten unveränderten, ungekreuzigten, sorgengeplagten Ich. Und so evangelisieren sie dann auch und gehen verloren samt denen, die sie für ihr Ich und für deren eigenes Ich dazu gewonnen haben. Denn weitaus schlimmer als der Unglaube ist der Glaube an mich selbst, mein Vertrauen in meine eigene Gerechtigkeit. Es steht in Lukas 18, er, nämlich Jesus, sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Ja, ohne Christus bin ich nicht Gott verbunden, sondern ausschließlich nur meinem Ich. Und dann verbinde ich natürlich zwangsläufig alles, was ich höre, was ich lese, alles, was auf mich zukommt, was man mir sagt, mit meiner eigenen Person. Kennst du das nicht? Das ist der direkte Wegweiser zur Hölle. Dort sitzen dann die in sich selbst Eingeschlossenen, ohne dass ihnen je wieder das Licht von Gott scheint, weil sie das gute Evangelium verworfen haben, vor lauter Ich, Ich, Ich. Und alles, was aus ihnen herauskommt, ist erst recht verbunden mit ihrem Ich. Und damit ruinieren sie nicht nur sich selber, sondern auch ihre Familie und die losen Glaubensgeschwister, ihr ganzes Umfeld. Hört nur zu, wie sie reden. Was das ist? Das ist der geistliche Tod. Das ist der sicherste Weg ins Gericht. Das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, sagt der Herr Jesus. Das ewige Leben und Frieden mit Gott, das gibt es nur in Christus. Wer Christus hat, der kommt nicht ins Gericht. Für den hat Christus das Gericht vorweggenommen. Da sehen wir den Herrn selber an, in seinen Erdentagen. Er war nicht seinem Ich und er war nicht mit seinem Ich verbunden, sondern ausschließlich mit Gott, seinem Vater. Christus hat nichts auf sich selbst bezogen, auf sein Ich, und deshalb konnte auch nur er sagen: Wer unter euch kann mich einer Sünde bezichtigen? Und Christus hatte nicht Gefallen an sich selbst. Das steht in Römer 15, 3. Er kam vom Vater, er war im Vater und er blieb im Vater, ausgenommen in seiner schwersten Stunde. Da hat ihn nämlich der Vater von sich weggeschleudert, wegen deiner und meiner Sünde. Aber auch da rief er ihn noch als seinen Gott an, und das war unsere Rettung. Für Christus war es nie die Frage oder gar das Hauptanliegen: Wie stehe ich denn jetzt da vor den anderen? Blamiere ich mich auch nicht mit meinem Aussehen, mit meinem Singen und so weiter? Für Christus stellte sich nie die Frage: Wie kann ich denn vor den anderen glänzen, mit kluger Rede, mit hohem Ansehen? Halten wir einen Moment inne und lassen wir das auf uns wirken. Christi Sündenfreiheit, seine Sündlosigkeit zeigte sich auch darin, dass er nichts auf sich, auf sein Ich bezogen hat. Unsere Sünde aber besteht von jeher darin, dass wir gerade das Gegenteil tun, wenn wir aus dem eigenen leben und nicht aus Christus. Wer sagt: Ich erinnere euch an das Evangelium? Der Heilige Geist sagt das durch den Apostel Paulus. Der Heilige Geist, der alle überführt, die nicht nach dem Evangelium wandeln, von denen Jesus sagt: Das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. So steht es in Johannes 16, 9. Dieses Thema ist heute so wichtig, dass man vieles immer wiederholen muss. Erinnern wir uns immer wieder an das wahre Evangelium. Sehen wir uns jetzt aber noch an, was die Sünde gekostet hat. Die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, wie Jesus sagt. Diese Sünde, der wir alle von Jugend auf verhaftet waren und was manche noch sind, die ist nicht ein Unrecht tun, sondern ein Unrecht sein. Und zwar ein vorsätzliches, ein nachdrückliches Unabhängigseinwollen von Gott. Es gibt da diesen wichtigen Unterschied, den die Welt nicht erkennt am Evangelium. Alle Religionen dieser Welt, auch unser landläufiges Christentum als Religion, befassen sich mit Sünden. Gott aber redet von der Sünde. Jesus Christus ist der Sünde in uns entgegengetreten. Und genau das wird leider nicht verkündigt, wie es dem Evangelium entspricht. Sondern man pfuscht an den Symptomen herum, an den Sünden. Man nimmt sich vor, nicht mehr zu lügen, und wer weiß was noch, aber das alte eigene Sünderherz bleibt ja da, die Gedanken, die Wünsche, das alles wird sich neue Wege finden, wie ein Wildbach. Es ist ein vergeblicher Kampf und deswegen fehlt dann auch die heilsame Wirkung. Denn wenn wir bloß die Symptome behandeln und nicht das wahre Leiden kurieren, dann werden wir niemals gesund. Rechnen wir doch einmal. Die Sünde hätte nicht teurer werden können, als sie geworden ist. Seit dem Tag, an dem Adam die erste Sünde getan hat, steigt ununterbrochen ein giftiger, grauenhafter Sündensmog in täglich unermesslicher Menge und Dichte zu Gott auf. Und das ist deine und meine Sünde dabei, samt all ihren Auswirkungen, die einzelnen Tat-, die Wort- und Gedankensünden, alles, was aus einem Leben, das wir ohne Gott bisher bestritten haben, hervorkommt. Dem gegenüber steht Jesu vollkommenes, reines Opfer, sein Kreuzestod für unsere Sünde, ein Wohlgeruch vor Gott, ein heiliges Opfer, längst beschlossen vor Grundlegung der Welt. Damals stand für den Sohn Gottes schon fest, was Johannes der Täufer dann aussprechen durfte, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Christus ist das Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. So drückt es die Offenbarung Jesu Christi aus in Kapitel 13. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott dann seinen Sohn, um die Menschen aller Zeiten zu erlösen von der Sünde, die die ganze Welt verseucht. Und Gott hat dafür seinen eigenen Sohn zur Sünde gemacht, damit der Sohn die Sünder verwandeln kann in Menschen, die für Gott abgesondert sind, in für Gott Erkaufte, mit denen er dann Gemeinschaft haben kann in seinem Sohn. Das ist die Botschaft des Evangeliums, an die wir uns heute einmal mehr erinnern sollen. Es war nicht das Mitgefühl, das Jesus für uns gehabt hat, das uns gerettet hat, sondern dass er sich identifizieren hat lassen mit unserer Sünde. Das hat uns gerettet. Die Sünde aller Menschen, aller Zeiten, aller Nationen, die hat Christus in seiner eigenen Person weggetragen. So steht es in 2. Korinther 5. Denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das sind Gottes hohe Gedanken, das ist Gottes großes Werk. Weil jeder Mensch kann nun aufgrund des vollkommenen Kreuzesopfers zu Gott kommen und als sein Kind und im gottgefälligen Dienst in Christus bei ihm bleiben. Dass das Opfer Jesu vollkommen ist, bedeutet für uns, es ist abgeschlossen. Und es ist vollständig, es fehlt nichts und es kommt nichts mehr dazu. Niemand kann etwas hinzufügen. Es ist das große, von Gott erdachte und von Gott gemachte Werk Gottes. Das Werk der Erlösung des Menschen ist vollendet. Wie der Herr am Kreuz auch laut und deutlich ausgerufen hat, es ist vollbracht. Aber was für ein Wort aus Gottes Mund, in was für einer Situation, was für ein großes Tun. Es ist vollbracht. Der Vorhang zwischen Gott und jedem Menschen, der einwilligt, ist zerrissen. Du, ja, du darfst eintreten, darfst hinzutreten. Ob du das tust, hängt jetzt von dir selber ab. Kommen darfst du, also komm. Denn es ist ein Unterschied. Gott hat dir jetzt wohl wieder seine Erlösung offenbart, aber sie muss zu deiner bewussten Erfahrung werden, sonst nützt sie dir nichts. Du musst sie selber persönlich erfahren haben und für immer erfahren. Wir haben vorhin über die Schöpfung gesprochen. Ein großes Werk, nicht wahr? Erinnern wir uns am Psalm 92 an das Wort, das wir vorangestellt haben. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Aber dass Jesus zur Sünde gemacht wurde, scheint mir, ist das schwerste, das größte Werk Gottes gewesen. Denn das bedeutet, dass Gott seinen sündlosen, geliebten Sohn für nichts anderes mehr angesehen hat, als für die personifizierte Sünde. Dazu zitiere ich frei einen bekannten Autor, der schreibt, Gottes Sohn wurde vom Vater definitiv zu einem einzigen Sündenklumpen gemacht. Damit war in ihm, quasi als Mittelpunkt, die ganze Strafe Gottes konzentriert, Gottes ganzer Zorn über unsere Sünde, der ganze Grimm der Hölle und das ganze Recht des Satans an uns. Und wie heißt es in Hebräerbrief in Kapitel 10, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und als Jesus zur Sünde gemacht wurde, da ist ihm genau das widerfahren, wegen deiner und meiner furchtbaren Sünde. Und uns ist es deswegen erspart geblieben, als Sünder in die heiligen Hände Gottes zu fallen, wenn wir in Christus erfunden werden. Und wie Martin Luther dazu sagte, Jesus sollte sein, was alle Menschen von Anfang bis zum Ende der Zeit gewesen sind. Er sollte der sein, der die verbotene Frucht genommen hat. Er sollte der David sein, der Ehebruch und Mord verübt hat. Er sollte der Paulus sein, der Christen verfolgt hat, verspottet und alle Gewalttätigkeiten ausgeübt hat. Und der Petrus, der seinen Herrn verleugnet hat. In Summe, Christus sollte sein, was alle Menschen sind. Und das hat für ihn geheißen, du hast praktisch die gesamte Sünde aller Menschen ganz allein getan, jetzt schau zu, dass du für sie bezahlst und genug tust. Der ganze Fluch des Gesetzes, der ganze Zorn Gottes, die volle Ungnade und Pein, die die Sünde der ganzen Welt verdient hat in den Jahrtausenden, das alles hat Jesus getroffen. Und wo Gott Sünde zurechnet, da herrscht bitterer Ernst. Da gibt es kein Entkommen mehr. Der sündlose Sohn Gottes, der einzig sündlose Sohn des Menschen, der wurde für uns ans Fluchholz gehängt vor dem Vater. Er wurde zur Sünde gemacht wegen deiner und wegen meiner Sünde. Er musste den bitteren Kelch, den ganzen Fluch des Gesetzes trinken. Dort auf Golgatha sind zwei schwere Gegner aufeinander getroffen, Tod und Leben. Der Tod herrscht ja seit Sündenbeginn über die ganze Welt und überwindet alle Menschen, ob reich oder arm. Der Tod, der ist ja der Lohn der Sünde. Und dort am Kreuz hat er sich dann auch mit seiner ganzen Macht auf Christus gelegt. Dort wollte er ihn auch überwinden und verschlingen. Nur fürs Erste ist es ihm gelungen, unserer Sünde wegen. Denn der Herr hat ja bekanntlich mit einem lauten Schrei den Geist aufgegeben. Aber weil das ewige Leben in ihm war, in Christus, der von sich aus keine Sünde hatte, deshalb ist das Leben wiedergekommen und hat den Tod überwunden. Der Kopf der Schlange ist zertreten worden. Das Gesetz hat alle seine Forderungen erhalten, die Sünde der aller Menschheit ist vollkommen abgestraft und gesühnt und der Tod ist in Christus vom Leben überwunden worden. Wir selber, wir wären da nie rausgekommen. Der Tod ist verschlungen in Jesus' Sieg und darum kann auch der Herr sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und wenn du, der du zuhörst, jetzt immer noch verdammt werden wirst, dann deswegen, weil du in deiner Sünde bleibst, weil du Christus nicht haben willst, weder seine Person noch seine Gerechtigkeit noch sein Leben. Erkämpfe nicht selber weiter gegen deine Sünden, denn du bist ja nicht verbesserungsfähig. Mit Christus ans Kreuz musst du ihm glauben und dann Christus das Leben in dir. Er muss in dir wirken, nicht du. Die Folgen unserer Sünde, unsere Lügen, unsere Gedanken, unsere Taten, die können wir nicht wirklich bekämpfen. Da können wir uns so fromm stellen, wie wir wollen. Die Sau, die wälzt sich ja doch wieder nach der Schwemme im Dreck. Und der Hund frisst ja doch wieder, was er vorher gespielt hat. Die Symptome zu bekämpfen, hat noch niemand gesund gemacht. Es gereicht dann höchstens zu noch einem böseren Schauspiel vor den Menschen. Aber vor Gott und der geistlichen Welt sind wir jederzeit offenbar. Und das dicke Ende kommt dann erst beim Sterben und im Gericht vor Gottes Thron. Ein Leben aus dem Ich ist auch für einen Christen nichts als ein Sterben, sagt Gottes Wort. In Römer 8,13 sagt das Wort Gottes, wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Sind wir Christen, die aus sich selbst leben, dann sind wir lebendige Tote und können nichts anderes tun, als uns gegenseitig ein Christentum vorzuspielen. Die armen Hausgenossen, die mit so einem Christen, mit so einer Christin zusammenleben, die kennen das nur zu gut, wenn sie vielleicht auch längst nichts mehr sagen dazu. Jeden aber, der ein falsches Evangelium verbreitet, den nennt Gott einen gräulichen Wolf. Und alle, die sich in Schafskleider kleiden, die sind vor ihm inwendig reißende Wölfe. Ihr zur Schau getragenes Schafskleid verrät automatisch ihren antichristlichen Geist. Es gibt von Natur aus keinen Menschen, der gut ist. Gut ist nur einer. Und deshalb sagt der Herr, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ja, und was ist nun der Wille des Vaters? Lassen wir unseren Herrn und Heiland selber sprechen. Es steht in Johannes 6,40. Das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Nichts anderes als an den Sohn glauben. In allen Belangen, in allen freudigen und in allen schweren Situationen nur vom Gottes Sohn abhängig sein. In allem ihn fragen, nichts mehr aus dem eigenen Fleisch bestimmen. Nun Christus in allem, unser Leben, das ist der Wille des Vaters. Es steht in Johannes 17,3 noch, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Nur in Christus kommen wir zum Vater. Nur in Christus haben wir das ewige Leben, weil es sein Leben ist, das Leben des Christus, das er uns gibt. Dieser unser Gott ist für immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinaus. So steht es im Psalm 48, Vers 15, im Schlachter. In ihm kommen wir nicht ins Gericht, denn in Christus haben wir seine Gerechtigkeit, die vor dem Vater im Gericht gilt. In Christus haben wir Hoffnung und Zukunft, in ihm haben wir das Licht des Lebens. Und das heißt, erinnert zu sein an das Evangelium Gottes. Schließen möchte ich mit dem Gotteswort, mit dem wir angefangen haben. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken so sehr tief. Gelobt sei Gott in Ewigkeit für sein herrliches Evangelium. Amen.
Amen.